Agilität, Kundennutzen in kurzen Zyklen erzeugen. Was mich an dem Thema immer freut, ist das Thema Nutzen, denn viele vergessen das. Ich habe mir bei einigen Firmen angeguckt, wie sie ihre IT messen und die wird in Kosten gemessen. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Also das ist ja auch eine leicht messbare Größe und Kosten entstehen ja auch immer bei der Entwicklung. Es gibt ja sowas wie Gehälter, habe ich mir sagen lassen. Und das ist immer die eine Metrik, die leicht zu berechnen ist, die auch immer gerne aufgeführt wird. Und was sehr selten genutzt wird, ist das Thema Kundennutzen. Für die, die TFS verwenden, es gibt ja zwei Felder. Es gibt ein Aufwandsfeld neben einem Requirement und es gibt auch ein Business-Value-Feld. Die Statistik zeigt, das füllen 0,001% der TFS-User aus. Ne? So Kosten, klar, Aufwand, das kann man. Wie, Mehrwert? Ach, das denke ich jetzt nicht drüber nach. Da muss man nachdenken, das geht nicht.
Vielleicht liegt es auch daran, dass den Aufwand ja die Entwickler definieren sollen. Für den Business-Value, da müssen sich andere Leute vielleicht Gedanken machen. Und
die vielleicht gar nicht im TFS sind oder sich keine Gedanken gemacht haben.
Oder gar keine Lust dazu haben.
Lust ist sowieso ein Antreiber von vielem. Auch bei Softwareentwicklung.
Genau. Wir wollen uns kurz anschauen, was wir machen. Wie Neno schon gesagt hat, die sechs Säulen.
Die sechs liegenden Säulen.
Genau. Wir wollen diesen Part hier unten adressieren mit diesem Vortrag. Und ja, in diesem Vortrag geht es uns darum, dass wir aufzeigen wollen, wie funktioniert denn diese Fokussierung auf den Kundennutzen, wenn wir mit agiler Planung, agilem Projektmanagement überhaupt arbeiten. Also vielen sagen ja, Agilität ist quasi die Abwesenheit von Planung, dann sind wir agil. Wir glauben, dass ja, das nicht ganz unser Verständnis darstellt und wie das tatsächlich funktionieren kann. Und das basiert im Wesentlichen darauf, dass wir sagen, okay, Agilität ist eigentlich ein Mindset. Es geht darum, wie die Leute denken, wie sie an bestimmte Dinge herangehen. Und es geht gar nicht so darum zu sagen, okay, wir haben einen Prozess, da steht genau definiert, wann wir was tun müssen, wann wir welches Meeting abhalten müssen. Tools, die können unterstützen, aber sie können keine Probleme reparieren. Also wenn irgendetwas im Moment schief geht bei einem Unternehmen, wenn irgendwas nicht ganz so rund läuft, ein Tool einzuführen, wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen andere Wege, andere Strategien. Und wir wollen mit dieser Session einfach ein paar Anregungen auch geben, dass Sie vielleicht für sich schauen, okay, wie sind wir denn bei uns in der Organisation heute aufgestellt und wo müssten wir vielleicht auch gewisse Veränderungen vornehmen.
Und man kann ja so oder so agil sein. Also agil sein schließt noch nicht ein, dass ich das Thema Kundennutzen mir wirklich vor Augen geführt habe. Wie sehen Abteilungen aus, wo Kundennutzen noch nicht angekommen ist? Das sind Entwicklungsteams, die eine Liste von Aufgaben haben und sich irgendeine rauspicken zum Beispiel. Wenn ich das dem Entwickler überlasse, ganz gefährlich, pickt er sich die aus seiner Sicht schönste raus. Das ist meistens nicht die mit dem größten Nutzen für den User, sondern die, die er vielleicht schon kennt oder die, die ihm am meisten Spaß macht. Und eben meistens etwas, was er schon mal gemacht hat, weil es am leichtesten geht. Die kleinsten pickt er sich gerne raus mit dem niedrigsten Risiko, weil die weiß er ja schon, wie er sie macht. Die, wo er mehr nachdenken muss, packt er nach hinten. Das ist ein Phänomen.
Oder die coolste Technologie.
Die coolste Technologie zuerst. Also er hat ein eigenes Priorisierungsschema, wenn man ihm sozusagen die Aufgabe überlässt. Und das ist natürlich gerade im Anforderungsbereich vielleicht nicht das Optimum. Das Zweite ist, dass ich eine Abteilung vielleicht gar nicht optimal nutze, indem ich einfach sage, die ganze Firma darf sich bei der zentralen IT etwas wünschen. Und nach Eingang wird bearbeitet. Ne? Wer sich zuerst wünscht, wird zuerst abgearbeitet. Die Liste wächst und wächst und wächst. Aber es wird eigentlich gar nicht sortiert nach, was bringt dieser Firma eigentlich mehr? Vielleicht bauen wir irgendwie Kleinigkeiten ein, die am Ende sich herausstellt, nur eine einzige Person braucht für einen einmaligen Prozess. Und es ist gar nicht etwas, was der Firma wirklich hilft, weil wir es regelmäßig machen, wirklich automatisieren wollen. Also stärker wirklich zu sagen, welchen Nutzen hat das Ganze eigentlich? Und der Nutzen ist sicherlich auch vielseitig. Ne? Es gibt einen Nutzen fürs Unternehmen, einen Nutzen für uns als Team, einen Nutzen für den Kunden, der mit der Software oder dem User, der mit der Software interagiert, können ja auch verschiedene Personen sein.
Das heißt, wir wollen den Begriff Kunde jetzt in Kundennutzen auch globaler fassen. Das sind nicht nur die Leute, die jetzt irgendetwas bezahlen, damit sie Leistung bekommen, sondern Kunden sind auch interne Benutzer. Kunden sind dann eben auch andere Bereiche, die vielleicht durch Verbesserungen in der Software sich Arbeit sparen können oder bestimmte Dinge einfacher machen können.
Was einer unserer Kollegen mal probiert hat, er hat ein Meeting gemacht, ähnlich wie sie auch zur Aufwandschätzung machen, wo der Kunde da sitzt und die Entwickler. Und sie reden über Business Value der einzelnen Features. Das heißt, es wird irgendwas vom Backlog genommen, das oberste, und jetzt sagt die Entwicklung, ja, wir schätzen, das ist eigentlich eher vom niedrigen Wert. Und plötzlich sagt der Kunde, was, das ist doch das Wichtigste, was ich haben will. Die Entwickler alle völlig geschockt, hey, wieso braucht man denn sowas? Und dann reden die miteinander, der Kunde erklärt, wie er die Software nutzt, und die Entwickler lernen eigentlich gerade vom Kunden, wie er sie wirklich verwendet. Und es gibt ein Aha-Erlebnis am Ende. Das war ein ultraspannendes Meeting, wo man erstmal gesehen hat, wie weit eigentlich die Entwickler von diesem Kunden weit weg sind. Oder haben die Entwickler irgendwas eingebaut, wie wir wollen das Logging verbessern? Und der Kunde, was ist das denn? Das hat überhaupt keinen Mehrwert. Und er, doch, klar, wenn du bei uns anrufst, dann kommen wir ja schneller dran, was das eigentliche Problem war, und deshalb ist das doch total sinnvoll. Und so erklärte die Entwicklung wieder dem Kunden, warum das einen hohen Nutzen fürs Team und für die Software eigentlich hat. Und dadurch auch das Verständnis natürlich geschaffen, warum sie so viel Zeit in sowas wie Logging und Fehlerbehandlung und so weiter investieren. Und so war eigentlich auch die Zufriedenheit in dem Projekt deutlich höher, weil das Verständnis einfach da war. Also Kunden nutzen auch mit dem Kunden dann wirklich mal zusammen zu diskutieren und ein gemeinsames Verständnis von Nutzen zu entwickeln.
Ja, und last but not least wollen wir auch versuchen, die Message zu transportieren, dass Agilität die Voraussetzung für gelebtes DevOps darstellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Organisation sagt, okay, wir machen DevOps, wir arbeiten nach diesen Prinzipien, aber Agilität ist es nicht so unseres. Wir machen lieber die klassische Planung und vornherein festes Projektbudget und dann geht's los.
Man darf auch ein festes Budget haben, aber
ja. Das ist wiederum eine andere Diskussion.
Genau.
Wir wollen versuchen, einige Aspekte dieser agilen Planungsstrategien, diese agilen Planungsmethoden auch an konkreten Beispiel aufzumachen. Und da haben wir uns jetzt entschieden, wir stellen uns vor, wir sind eine Softwarefirma und wir wollen einen Vokabeltrainer auf den Markt bringen. Also wir wollen irgendeine Software bauen, mit der Leute Vokabeln lernen können, wenn sie eine Fremdsprache erlernen. Und wir wollen da zeigen, ja, wie da gewisse Mechanismen funktionieren, dass man das einfach ein bisschen konkreter greifen kann. Also im Grunde genommen so eine Software hier, die zeigt dann irgendwie einen Begriff auf Deutsch an. Ich muss es dann beispielsweise in Englisch eingeben. Und er sagt mir dann, okay, wie viel habe ich falsch gehabt, wie viel habe ich richtig gehabt, wo stehe ich? Und das Erste, wo wir jetzt beginnen wollen, ist zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich unsere Vision hinter diesem Projekt, hinter dem Vokabeltrainer? Wir haben also drei Ebenen, die wir definiert haben. Wir brauchen zunächst schon mal eine Vision, wo wollen wir überhaupt hin? Das ist sozusagen der Leitfaden, an dem sich alle Beteiligten orientieren, was natürlich nur dann funktioniert, wenn wir diese Vision auch tatsächlich für alle transparent gemacht haben. Wir müssen es an alle Beteiligten in irgendeiner Form kommunizieren. Was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Die Entwickler müssen genau diese Vision auch verstehen und verinnerlichen und nicht sagen, ja, wir arbeiten halt die einzelnen PBIs ab, die uns da irgendwo jemand in das Backlog schreibt. Wo wir mit dem Ganzen eigentlich hinwollen, keine Ahnung.
Und diese Kette Vision, Ziele, Anforderungen ist also von eher unkonkret. Die Vision ist, wir wollen in 5 Jahren Marktführer in der Kategorie X sein und wird immer konkreter bis zu einer Anforderung, die eben auch einen klaren Zeithorizont hat. Die Vision, wie lange die dauert, weiß ich nicht, eher langlebig. Ziele sind schon ein bisschen kleiner und ein bisschen konkreter. Anforderungen sind noch kleiner, noch konkreter. Und so arbeiten wir uns eben von ungenau auf immer genauer zu und haben eben wirklich diese Dreiteilung. Und wenn man auch bei Microsoft guckt, wenn ihre Vorträge mal zeigen, wie ihr Process-Template aussieht, haben sie auch eine Dreiteilung in der Anforderungsdefinition. Manchmal sogar eine Vierteilung, aber es ist also die Konzernstrategie noch drüber. Und dann kommen irgendwann erst die Tasks und das, was der Entwickler als Umsetzung macht.
Und das heißt, wir haben auch eine unterschiedliche Langlebigkeit dieser einzelnen Ebenen, das heißt, die Vision bleibt eher stabil, während diese Anforderungen auf der untersten Ebene sich eigentlich immer dann verändern können, wenn wir irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnen, wenn wir irgendwo neue Ideen bekommen.
Ja, die Vision bleibt manchmal sogar ein Softwareleben lang, weil das Produkt irgendwie, gerade bei Smartphone-Apps, die haben ja immer nur ein Ziel. Ich weiß jetzt bei einigen Apps auch nicht genau, was das Ziel oder die Vision dahinter gewesen sein soll, aber die sollen ja eine Sache besser machen als der Rest und die Ziele sind dann eher das, womit man strategisch dann die Richtung vorgibt und die Anforderungen setzen die dann um.
Lass uns das doch vielleicht einfach mal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Ja. Für unseren tollen Vokabeltrainer, den wir bauen wollen, wie könnte da eine Vision aussehen? Wir könnten zum Beispiel sagen, unsere Vision ist, wir wollen den genialsten Vokabeltrainer aller Zeiten bauen.
Das ist so schön amerikanisch. Ne? Da muss man immer sagen, wir wollen Weltmarktführer in X werden. Ne? Also drunter geht immer nicht. Zweiter Platz will keiner. Ja, schon klar. Schön, den genialsten. Ja. Aber man muss ja auch ein hohes Ziel setzen, sonst passiert ja nichts. Und je größer die Firma ist, desto größer muss das Ziel sein, damit es auch der Letzte verstanden hat, wo wir hinwollen. Ja, und dann über die Ziele kann man etwas konkreter werden.
Ja. Also die Vision kann möglicherweise auch schon bestimmte Aussagen beinhalten, beispielsweise, wie stellen wir uns vor, dass wir mit diesem Projekt Wertschöpfung erreichen. Also man kann hier in so einer Vision auch eine Diskussion starten über einzelne Wörter, weil wenn wir sagen, den genialsten Vokabeltrainer oder wollen wir den erfolgreichsten? Also bauen wir was, das einfach cool ist.
Und was meinst du erfolgreich? Der den größten Reach hat, also die größten Zahlen generiert oder der meisten gegen Geld, also Umsatz generiert? Was genau wollen wir da tun?
Ja. Ja, also das ist eigentlich das Ziel der Vision, solche Diskussionen auch ein Stück weit zu initiieren. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, eine möglichst präzise und konkrete Vision zu definieren, wo jeder glasklar weiß, was jetzt damit gemeint ist, sondern oftmals ist es besser zu sagen, wir schreiben mal was relativ Wachsweiches hin und beginnen dann eben gemeinsam darüber zu diskutieren und entwickeln dann ein gemeinsames Verständnis, was uns wirklich wichtig ist. Also in diesem Fall wollen wir wirklich eine richtig coole App bauen und der wirtschaftliche Erfolg, der ist uns gar nicht so wichtig.
Und der ergibt sich ja letztlich auch. Ne? Wir wollen ja ein konkretes Problem lösen. In diesem Fall hat das irgendwas mit dem Vokabeltrainer zu tun. Und wie wir das genau wirtschaftlich hinkriegen, wissen wir vielleicht noch gar nicht. Gerade bei Startups, wir werden gucken, welches der verschiedenen Modelle vielleicht in Frage kommt, dass wir damit Geld verdienen. Ist es Werbung? Ist es, dass die Leute die App bezahlen müssen? Ist letztlich egal. Das ist unsere Vision. Und wie wir das finanziell hinkriegen, ist eine Sache, die noch zu entwickeln ist.
Genau.
Könnte ein Ziel sein. Macht, dass es uns ernährt. Ja. Also.
Genau, das heißt, im Grunde genommen wollen wir jetzt auf der nächsten Ebene, auf der Ebene der Ziele schauen, wie können wir jetzt diese Vision realisieren. Mhm. Wir haben jetzt mal versucht, ein paar so mögliche Ziele aufzuschreiben. Wir haben gesagt, ja, wir wollen, dass wir mit unserem Vokabeltrainer eben für jede Situation das passende Device dann einfach nutzen können. Wenn ich also zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitze, will ich vielleicht ein anderes Device einsetzen, wie wenn ich gerade irgendwie unterwegs bin und vielleicht irgendwo auf den Zug warte oder so. Vielleicht, wenn ich konkret lernen will am Schreibtisch, habe ich nochmal ein anderes Device. Das soll also eine der Stärken sein, womit wir glauben, da können wir wirklich unser Produkt besser machen. Wir haben einen Offline-Lernmodus, dass ich also nicht immer überall, wo ich lernen will, eine Internetverbindung brauche. Wir wollen Gamification-Elemente einbauen, um die Leute zu motivieren, mehr zu lernen, auch unser Produkt damit natürlich dann mehr zu benutzen. Wir wollen eine intelligente Richtig-Falsch-Erkennung. Also mein Sohnemann nutzt solche Tools und das, was uns beide da am meisten genervt hat, ist, dass man, wenn man diese Sachen nicht genau so in der Schreibweise und mit Satzzeichen und alles eintippt, wie das vorgesehen ist, dass der dann meistens eben das als falsch markiert, wo es im Grunde genommen richtig war. Also das erzeugt natürlich Frust, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und ein konkretes Ziel könnte sein, in 6 Monaten wollen wir 1000 User haben, die mit unserem Tool arbeiten.
Aktive User, hast du geschrieben. Aktive, das ist nochmal ein Unterschied. Und aktiv wäre noch zu definieren, übrigens. Ich glaube, dieser Offline-Lernmodus wäre zum Beispiel im Bereich jetzt der wirklichen Vokabeltrainer womöglich ein Alleinstellungsmerkmal. Die meisten Vokabeltrainer sind vielleicht nur Webseiten, wo ich keinen Offline-Modus habe. Ja, das könnte also, deshalb ist er vielleicht auch weiter oben, vielleicht eine Sache, die uns besonders wichtig ist, weil wir da etwas haben, was die Konkurrenz vielleicht nicht hat.
Aber die Ziele, die beschreiben jetzt genau das, was macht unser Produkt Besonderes? Was steht Daseinsberechtigung? Warum glauben wir, wir müssen jetzt die Welt mit nochmal einem neuen Vokabeltrainer beglücken? Was glauben wir, was fehlt an der Stelle? Ja, es ist die Daseinsberechtigung für dieses Produkt. Und das sind vielleicht auch Dinge, die würden wir vielleicht auf eine Produktverpackung schreiben, wenn wir das als Boxprodukt verkaufen würden. Da würde draufstehen, dieses Produkt bietet folgende Highlights, besonders Features.
Und wir werden ja auch viele Standarddinge noch einbauen müssen. Logging, Fehlerbehandlung oder überhaupt die Funktion, dass man mal eine Vokabel eintippen kann und ein Ergebnis sieht. Das kommt irgendwie gar nicht so richtig in den Zielen vor. Es ist letztlich irgendwie eine Voraussetzung. Wir müssen gewisse Dinge tun, aber das sind eigentlich die Dinge, die wir messen wollen. Wir wollen einen dieser Punkte mal erreichen, was immer dazugehört. Und ja, wahrscheinlich wird Logging dazugehören und wahrscheinlich eine simple UI und so weiter. Das ist aber erstmal kein Ziel, das ist ein Mittel zum Zweck.
Genau, und Ziele, wo wir jetzt sagen, die kriegen wir nur schwierig in Einklang mit unserer Vision, die sollten wir zumindest nochmal hinterfragen. Vielleicht ist es Ziel nicht das Richtige, vielleicht bringt es irgendwo uns ab von unserem eigentlichen Weg, vielleicht vergaloppieren wir uns gerade in irgendeine Richtung, vielleicht müssen wir auch unsere Vision erweitern, auch das könnte passieren, um eben diese neue Vorstellung dann auch wieder transparent zu machen für alle. Aber es geht jetzt genau hier schon darum, im ersten Schritt, wo wir quasi granularer denken, eine klare Fokussierung zu haben. Alles, was unsere Vision unterstützt, wollen wir tun. Alles, was dort nicht reinpasst, müssen wir möglicherweise weglassen. Es geht also wirklich um die Fokussierung auch auf den Nutzen. Was erreichen wir mit der Software?
Und das Gleiche machen wir ja auch bei Bestandssoftware. Auch dann haben wir natürlich Ziele, auch wenn die Software schon da ist. Wir wollen sie ja weiterentwickeln. Wenn jetzt Anforderungen oder Bugs reinkommen, kann ich mir die Frage stellen, zu welchem der Ziele trage ich eigentlich diesen Bugfix oder diese Anforderung bei? Und wenn eigentlich gar kein Ziel dabei ist, sollten wir das überhaupt einbauen? Scheint ja gar nicht zu unseren Zielen zu gehören. Vielleicht haben wir ein Ziel vergessen. Aber vielleicht zeigt uns das gerade auf für unsere Priorisierung. Das macht es ja viel leichter. Vielleicht ist das gar nicht das, woran wir arbeiten sollten. Nur der eine schreit immer so besonders laut aus der Nachbarabteilung und wir wollen ja auch nicht, dass er böse ist, also bauen wir es immer für ihn ein. Aber eigentlich ist das strategisch nicht das, was wir machen wollten oder machen sollten fürs Unternehmen.
Genau, und auf der nächsten Ebene haben wir dann wirklich konkrete Funktionalitäten, die in unsere Anwendung eingebaut werden sollen, die dann genau unsere Vision, unsere Ziele wieder entsprechend unterstützen. Und die können sich tatsächlich auch immer wieder verändern. Diese Anforderungen sind oftmals auch sehr unterschiedlich in ihrer Größe. Da kann also sowas drinstehen wie Reporting einbauen, was relativ global ist. Das kann aber wirklich auch nur eine Kleinigkeit sein. Und das geht darum, dann jetzt quasi im laufenden Planungsprozess diese Anforderungen so zu verfeinern, weiterzuentwickeln, dass wir wirklich einen konkreten Plan haben, das umzusetzen. Diese verschiedenen Ebenen können wir jetzt auch beginnen, visuell darzustellen. Das bietet für viele Leute eine Möglichkeit, das Ganze dann ein bisschen besser zu handeln, ein bisschen griffiger zu bekommen. Und durch diese bessere Visualisierung haben wir wiederum eine bessere Basis, um mit verschiedenen Leuten bei uns in der Firma, mit unseren Kunden auch dann in eine Diskussion einzutreten. Und wir haben hier mal jetzt so ein Beispiel genommen, eine Story Map, mit der man dann diese Informationen darstellen kann. Das heißt, wir haben hier unsere Ziele, die wir dort jetzt einfach mal als solche Kästchen dargestellt haben. Und wir haben jetzt hier dann die Möglichkeit, auf mehreren Ebenen diese Ziele herunterzubrechen, wie wir das schon dargestellt haben. Das heißt, wir haben jetzt erstmal für die Ziele einzelne Anforderungen definiert, die jetzt dann hier in bestimmten Bereichen diese Ziele unterstützen. Das sind jetzt erstmal so Anforderungsthemenblöcke, die wir dann in einzelne weitere Anforderungen noch weiter herunterbrechen können. Wir haben also hier jetzt ein paar so Basics auch mit drin, wie beispielsweise, ja, wir müssen erstmal Vokabeln lernen können. Also das ist jetzt zunächst mal noch kein Ziel, sondern wir werden unsere Ziele nur dann erreichen können, wenn wir diese Basics überhaupt auch erstmal erfüllen können.
Also eine Basis, eine Grundfunktionalität, die einfach da sein muss, damit es überhaupt geht.
Ja. Genau. Und die sind jetzt keinem direkten Ziel zugeordnet, aber sie sind natürlich notwendig. Die Kunst besteht jetzt ein Stück weit darin, dass wir sagen, wir wollen uns eigentlich mit diesen Basics nicht zu lange aufhalten. Wir wollen ja das Besondere einbauen in unser Produkt. Wir wollen tatsächlich unsere Ziele verfolgen. Also geht es darum, ein Minimum Viable Product zu definieren, das von diesen Basics so viel enthält, dass wir beginnen können, unsere Ziele zu realisieren, aber so wenig Aufwand wie möglich dort reinfließen zu lassen. Ich meine, das hier, dass man eben Vokabeln eintippen kann und der sagt, das war richtig oder falsch, das bietet jedes Produkt. Da können wir uns nicht wirklich unterscheiden. Das, ob unsere Ideen funktionieren, ob unsere Vision überhaupt realisierbar ist, das werden wir erst dann feststellen können, wenn wir unsere Ziele beginnen umzusetzen. Wenn wir also beispielsweise den Offline-Modus drin haben, wenn wir die Möglichkeit haben, dann diese Gamification-Elemente auszuprobieren und sehen, funktioniert das Ganze? Kommt es bei unseren Kunden an? Haben unsere Ideen, unsere Hypothesen tatsächlich Bestand? Oder müssen wir dort vielleicht umdenken und uns irgendwann vielleicht auch die Frage stellen, sind wir auf dem richtigen Weg?
So wie du das Thema hervorhebst, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es bei einigen Firmen anders läuft, dass du nochmal explizit, dass es so wichtig ist. Und zwar ja, in dem Moment, wo die Entwickler selber wählen, denken sie sich, oh, wir nehmen mal die Basisfunktionalität, Login, ja, das habe ich schon mal gebaut, damit fange ich mal an. Aber Login tut ja zu keinem der vier Ziele irgendwas Gutes. Ne? Also es muss jemand geben, der die strategische Planung macht, der sagt, das sind die Ziele, das ist der Mehrwert, an dem wir arbeiten. Und die Basis muss natürlich gemacht werden, aber die hat eigentlich keine Priorität, die wollen wir so dünn wie möglich halten. Sie muss ja gemacht werden, aber komm, weg damit. Das andere bezahlt eigentlich unsere Brötchen. Oder soll es? Wissen wir vielleicht noch nicht. Eine Hypothese steht erstmal im Raum.
Genau, es macht uns hoffentlich erfolgreich. Das sind die Dinge, auf die es dann ankommt. Man hat zuvor auch gesagt, das sind die Dinge, die unser Produkt besonders machen.
Ja. Und die einzige Daseinsberechtigung wahrscheinlich für das Projekt. Sonst hätten wir einfach eine Software gekauft, die das schon kann. Wir bauen ja eigentlich immer was Neues und hoffen, mehr zu haben als das, was sonst passiert wäre.
Genau, und jetzt können wir quasi diese verschiedenen Anforderungsbereiche herunterbrechen in viele kleine einzelne Anforderungen. Da geht es jetzt auch gar nicht mehr drum im Moment für den Vortrag, was da jetzt in den einzelnen Kästchen drinsteht, sondern das ist einfach unsere heutige Sicht, dass wir sagen, okay, wir glauben, in den Bereichen wollen wir das und das und das alles machen. Auch wenn es so vielleicht so ein bisschen nach Wasserfall aussieht, wo wir sagen, wir versuchen erstmal alles zu planen. Der eigentliche Unterschied ist hier, dass wir sagen, das ist unsere heutige Sicht, diese Kästchen, die wir dort haben, vor allem die blauen, die dunkelblauen, die können sich natürlich kontinuierlich verändern. Wir können die umpriorisieren, es kommen neue dazu. Wir stellen fest, irgendwas ist vielleicht doch nicht so wichtig, vielleicht schmeißen wir das sogar raus. Also es gibt dort ganz viel Veränderung in diesen Bereichen und wir versuchen einfach, die aktuelle Sicht auf das Projekt, was sollten wir tun, hier an der Stelle entsprechend abzubilden.
Und das ist ja letztlich nur eine andere Sicht für ein Backlog, was mehrere Ebenen hat. Wenn man den TFS denkt, das ist immer tabellarisch, es gibt irgendwie Epics, Features, dann kommen Product Backlog Items. Das ist eigentlich das Gleiche, nur dass wir es eben auf einer schönen grafischen Variante anzeigen. Da haben sich diese Storymaps so ein bisschen etabliert. Vielleicht kriegt der TFS ja irgendwann Storymap-Ansicht, bestimmte Marketplace irgendwann. Oder wie würde Justin jetzt sagen, wer schreiben möchte, kann gerne eine Extension schreiben. Genau, ist einfach eine schöne Visualisierung, weil man es eben wieder grafisch sieht und nicht irgendwelche Tabellen durchforsten muss.
Und das stellt einen guten Gesamtüberblick über unser System dar, wie bestimmte Dinge dann auch zusammenhängen, wie sich das eben darstellt. Und es bietet eben verschiedenen Personen dann auch die Möglichkeit, sich auf unterschiedlichen Granularitätsebenen zu bewegen. Das heißt, die Entwickler sagen vielleicht, okay, für uns ist die dunkelblaue Ebene eigentlich das Wichtigste. Wir wollen das andere so ein bisschen verstanden haben, aber da gibt es andere Leute, die sich dort wirklich intensiv damit beschäftigen. Und der CEO von unserem Unternehmen, der sagt vielleicht, ja, die dunkelblaue Ebene, die interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will wissen, wie sehen unsere Ziele aus und wie ist der Fortschritt dort und wie kommen wir voran.
Diese kleine Frage, wahrscheinlich wolltest du es gleich sagen, aber diese vier Ziele, die wir oben haben, sind die priorisiert? Ist das eine Reihenfolge, links von nach rechts oder ist das wurscht?
Also wir würden an der Stelle nicht tatsächlich von links nach rechts die der Reihe nach abarbeiten und erstmal alle blauen Zettelchen unter dem ersten Ziel abarbeiten, dann zum nächsten gehen, sondern wir kommen nachher auch noch dazu, wir würden im Grunde genommen mehr horizontal arbeiten. Wir würden also versuchen, an diesen verschiedenen Zielen sozusagen parallelisiert zu arbeiten über die Zeit und immer dort, wo wir glauben, dass wir den meisten Fortschritt in Bezug auf unsere Vision erreichen, an dem Ziel würden wir im Moment gerade dann arbeiten. Und das kann sich über die Zeit sehr schnell und häufig auch verändern. Vielleicht von Sprint zu Sprint. Genau, das heißt, die Frage, was ist wirklich wichtig? Wie priorisieren wir jetzt das Ganze? Und da geht es genau um diesen Punkt, dass wir eben nicht von links nach rechts uns bewegen, sondern wir müssen eben hergehen und sagen, okay, wir müssen mal vielleicht überlegen, was brauchen wir denn, um überhaupt grundlegend lernen zu können? Und wir haben da einfach ein paar Dinge, jetzt auch in diesem hellblauen Bereich, wo wir sagen, diese Dinge, die benötigen wir, dass wir überhaupt mal grundlegend lernen können. Wie viel müssen wir da von diesen entsprechenden dunkelblauen Feldern dann umsetzen? Und dann können wir hergehen und sagen, okay, wir wenden uns dann den einzelnen Zielen zu.
Das heißt letztlich, wir wollen ja so wenig wie möglich implementieren, um zu einem Ziel genügend programmiert zu haben, dass wir es einem User geben können und der User uns quasi Feedback gibt oder wir über Telemetrie das Feedback erahnen können.
Genau, also
und ich glaube, das ist ein minimalistischer Ansatz ein bisschen, ne?
Ja. Und ich glaube, dass es gerade an der Stelle auch eine ganze Reihe von spannenden Diskussionen dann auch gibt über diese Punkte hier. Beispielsweise, was ist denn der minimale Ansatz, damit wir überhaupt schon mal Vokabeln lernen können? Muss da der Benutzer eigene Vokabeln eintippen können?
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Oder können wir ihm einfach mal ein Set von Vokabeln vorgeben und er kann die lernen? Ja. Das funktioniert vielleicht jetzt in der Schule nicht so gut, weil dann haben wir vielleicht von Klasse 5 die Vokabeln, die wir anbieten zum Lernen. Das heißt, wir schränken natürlich unsere Zielgruppe damit sehr stark ein. Aber vielleicht, um mal so die ersten Erfahrungen zu sammeln, könnte das genügen. Wenn der Benutzer die Vokabeln erfassen kann, muss er dann neue eintippen können oder muss er sie auch schon bearbeiten können? Vielleicht genügt die Funktion, dass wir sagen, wir können wieder welche löschen. Also wenn er sich vertippt hat, muss er halt im ersten Schritt sagen, okay, dann muss ich halt diesen Vokabelsatz weglöschen und neu anlegen mit der entsprechenden Korrektur. Also alles das sind so Dinge, wo wir auch verhandeln wollen, die Entwickler mit den Leuten, die jetzt dann tatsächlich mehr für diese strategischen Themen zuständig sind, dass er sagt, okay, wir finden in der Diskussion heraus, was ist wirklich die minimale Funktionalität, mit der wir erstmal starten können, um Feedback zu bekommen, um zu sehen, funktionieren unsere Ziele, das, was wir uns dort erhoffen, können wir das tatsächlich realisieren.
Und das erscheint mir nicht sehr einfach, ne? So ein Minimalprodukt zu definieren, was eben auch von den Usern als akzeptiert wird. Liege ich unter dem, was ein User als Minimalprodukt denkt, nutzt es ja keiner und ich kriege also kein Feedback oder ich merke, es nutzt halt keiner. Aber was heißt das jetzt? Habe ich zu wenig eingebaut? Okay, dann baue ich noch ein Feature mehr. Nutzt es jetzt jemand? Also es ist ein Randtasten. Es gibt keine Anleitung, wie finde ich, was das Minimalprodukt für mein Produkt, für mein Stück Software ist. Aber das ist eine spannende Diskussion, die man mit Kunden und eben strategischer Ebene und den Entwicklern führen kann. Und die auch wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wir haben es auch gestern ein bisschen bei der Panel-Discussion gehört. Hat ja Justin auch sein Leid geklagt sozusagen. Wie viel ist genug, damit wir Feedback kriegen können? Ab wann fangen die User es denn an zu nutzen, dass man mal sieht, wie sie damit arbeiten würden? Es ist manchmal später, als man möchte. Ne?
Aber ich glaube, die besten Ergebnisse entstehen dann, wenn wir unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen und diese Dinge ausdiskutieren lassen. Und dafür brauchen wir irgendeine Form, die ganzen Anforderungen so transparent zu machen, dass jeder auch informiert ist und an dieser Diskussion aktiv teilnehmen kann.
Vielleicht eine blöde Frage, um ein bisschen kritisch zu sein. Wir reden vom Minimalprodukt. Früher nannte man sowas mal Prototyp. Bau einfach und guck, ob es passt. Ist das Gleiche? Ist das völlig anders?
Also für mich gibt es einen entscheidenden Unterschied. Der Prototyp war so, dass man es gebaut hat, dass man sagt, okay, man hat eine Ahnung davon, wie es funktionieren soll, aber es war nie gedacht dafür, dass es auch jemand produktiv einsetzt. Das heißt, es war dann immer so, dass der Anwender gesagt hat, ja, aber wenn ich da draufklicke, dann stürzt es ab und hier die Sortierfunktion, die funktioniert ja noch gar nicht, die tut gar nichts, weil er gemeint hat, das sind Fehler und als Entwickler haben wir dann gesagt, ja, das ist schon klar, das ist ja nur ein Prototyp und die Anwender haben dann irgendwann aufgehört, dieses Feedback zu geben. Das heißt, sie haben gesagt, ja, kann ich nicht sortieren, aber ich weiß ja, das ist ja nur ein Prototyp, das wird hoffentlich schon irgendwie dann im finalen Produkt drin sein und als Entwickler sagen wir dann, hä? Wieso hast du uns nicht gesagt, dass du da drin sortieren musst? Also das war für uns nicht klar. Und dieses Minimalprodukt beinhaltet also vielleicht ganz wenig Funktionalität nur, aber die Funktionalität, die drinsteckt, die muss tatsächlich so funktionieren, dass man produktiv damit arbeiten kann und das tatsächlich echt einsetzen kann.
Hat also die Auslieferungsqualität erreicht.
Okay. Wir haben dann jetzt eine weitere Ebene über weitere Entscheidungsfaktoren, wenn wir sagen, okay, was wollen wir als erstes implementieren? Jetzt sind wir erstmal nur hergegangen und haben gesagt, okay, was ist für uns jetzt strategisch wichtig? Wo wollen wir jetzt zunächst investieren? Was sind die Dinge, die wir tun wollen? Es gibt natürlich noch einen anderen Faktor. Wir sollten vielleicht auch wissen, wie groß sind die Dinge? Wie viel Aufwand müssen wir investieren? Das macht vielleicht einen Unterschied, wenn die Entwickler sagen, ja, das Ding kriege ich in 2 Stunden implementiert, oder die sagen, das dauert 2 Wochen. Das könnte möglicherweise schon auf die Priorisierung und auf die Reihenfolge einen entsprechenden Einfluss haben. Und Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Größe. Was wir dann machen, ist eben Dinge, die einen hohen Nutzen für uns bringen und die mit wenig Aufwand zu erreichen sind, die sind natürlich für uns attraktiver als Dinge, die einen geringen Nutzen bringen bei einem sehr hohen Aufwand. Und das versuchen wir dann eben dort mit zu berücksichtigen.
Ich weiß noch nicht, ist es wirklich eine Größe? Ist es wahrscheinlich eher so ein Gefühl für eine Größenordnung?
Ja. Genau. Also was viele Teams eben machen, ist, dass sie sagen, okay, wir machen uns beispielsweise einfach drei Container, drei Eimer, wo ja. wir die Dinge dann einfach reinschmeißen und sagen, einfach nur, ist das groß, mittel oder klein. Manche Teams verwenden dafür dann auch solche T-Shirt-Sizes, wo man also sagt, das ist L für Large, M für Medium oder Small.
Manche Teams haben noch einen vierten Eimer, nennt sich Papierkorb. Oder einige nennen auch Posteingang. Und da verschwinden noch mal einige Anforderungen um Bugs. Ja.
Es geht also gar nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen diese Elemente exakt schätzen. Das sind so und so viele Stunden oder so und so viele Tage, die wir für die Implementierung brauchen. Das ist für diese Entscheidung, für unsere Priorisierung meistens gar nicht notwendig.
Es ist ja auch noch vielleicht gar nicht entschieden, ob wir daran arbeiten werden oder wann. Es geht ja nur darum, dass irgendjemand diese Priorisierung machen soll und der hat vielleicht schon den Kundennutzen über die Ziele im Blick, aber wenn er nicht weiß, wie groß es ist, was soll jetzt zuerst gemacht werden? Er braucht ein Gefühl dafür. Er muss ungefähr wissen, das ist riesengroß, das ist super klein, das ist so irgendwie in der Mitte. Eine Einschätzung. Das ist keine Aufwandschätzung, das ist ein Unterschied.
Genau. Und das heißt, wenn wir mit diesen Containern hier dann arbeiten, können wir auch relativ einfach und schnell diese Schätzung dann vornehmen und bekommen diese Informationen dazu. Manche Teams verwenden an der Stelle eine Technik, die nennt sich Wall Estimation. Dort habe ich also verschiedene Spalten an der Wand eingerichtet und wir ordnen jetzt einfach die Elemente relativ zueinander in diese entsprechenden Spalten ein. Wir sagen, okay, wenn das ein kleines Ding ist, dann glaube ich, ist das vielleicht ein mittleres, weil es etwas größer ist als dieses, aber es ist kleiner als das große. Und man kann das jetzt für sich individuell entscheiden, wie viele solcher Spalten brauche ich. Habe ich drei, mit denen ich klarkomme? Brauche ich fünf? Brauche ich vielleicht noch mehr? Grundsätzlich sollte man versuchen, mit so wenig Größenkategorien wie möglich, glaube ich, auszukommen. Es geht, wie gesagt, nur darum zu sagen, okay, wir haben ein grobes Gefühl, wie groß das Ding jetzt an der Stelle ist.
Und die Wall Estimation macht es leicht zu sehen, was habe ich denn schon in die Kategorie S für Small reingetan? Wenn ich jetzt das nächste Item in der Hand habe, kann ich gucken, ist das ungefähr, passt das in die gleiche Spalte oder ist es eher kleiner, dann eher nach links oder ist es eher größer, dann eher nach rechts. Kann man auch als Gruppendiskussionsübung machen, dass immer nur einer dran ist und der hängt was auf, der kommentiert, warum er es da hingehangen hat, dann ist der nächste dran und der macht entweder das nächste Item oder ändert das, was der Vormensch gemacht hat oder irgendwas, was schon an Bord ist und sagt, nein, ich glaube, es ist größer, weil. Aber dann redet immer nur einer, hat den Vorteil, dass es dann nicht zu endlosen Diskussionen kommt.
Ja, und man kriegt mit dieser Technik auch tatsächlich eine recht große Anzahl von Anforderungen innerhalb relativ kurzer Zeit in diese Größenkategorien einsortiert, um tatsächlich diese Entscheidungen dann treffen zu können. Wie wollen wir das Ganze priorisiert abarbeiten?
Und die sind nicht perfekt, diese Einschätzungen. Das war aber auch nie das Ziel. Es ging auch eher um wirklich auch mal ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, was wir hier eigentlich haben wollten. Nicht selten ist es so, dass der Product Owner etwas aufschreibt und das Team dann signalisiert, boah, das ist riesengroß, das dauert Wochen, bis wir das hinkriegen. Der Product Owner selber hätte aber geschätzt, dass das sehr, sehr klein ist. Und durch diese unterschiedliche Auffassung merkt man jetzt, vielleicht haben wir ein Kommunikationsproblem gehabt. Der wollte gar nicht diese 20 extra Funktionen, die sich der Entwickler vielleicht mitgedacht hat. Oder es ist umgekehrt. Also es ist einfach, man erkennt eine Diskrepanz in der Schätzung und hat das Gefühl, dass vielleicht irgendwas nicht kommuniziert wurde, ein Missverständnis vorliegt.
Das heißt,
eine Checksumme letzten Endes. Ne? Man checkt nochmal, ob wir das Gleiche drunter verstehen.
Eigentlich geht es uns primär gar nicht darum, jetzt konkrete Größeneinheiten zu kriegen in Zeit, um daraus eine Projektplanung abzuleiten, sondern das eigentliche Ziel dieser Größenschätzung ist das, dass wir sagen, wir wollen eine Priorisierung vornehmen und der zweite Effekt ist der, wir wollen tatsächlich diese Schätzung als Katalysator für eine Diskussion verwenden. Dass wir sagen, dadurch bringen wir die Leute dazu, anders miteinander drüber zu diskutieren. Also wenn wir fragen, gibt es noch irgendwelche Verständnisfragen zu dieser Anforderung? Ist das alles klar? Könntet ihr das jetzt umsetzen? Ja. Okay, gib mir mal eine Einschätzung, wie groß es ist. Ja, Moment mal, wie soll sich das da und da verhalten? Und
Der Entwickler fangen immer erst an nachzudenken, wenn sie es runterbrechen müssen. Auf die pauschale Frage, kriegst du das umgesetzt? Ja, ja. Brich's mal runter, ich brauche eine Schätzung. Oh, jetzt habe ich noch Fragen. Das ist immer ganz spannend. Und diese Größeneinschätzungen macht man ja auch idealerweise, und Scrum würde jetzt ja zum Beispiel befürworten, dass man das als Gruppe macht, um auch diese Diskussion überhaupt zu kriegen. Wenn ich eine Einzelperson frage, ist die Diskussion mit sich selbst immer sehr eintönig. Man ist auch meistens mit sich im Einklang, was die Schätzung anbelangt. Und wenn man so eine Diskussion beobachtet hat vom Entwicklungsteam, die dann wirklich ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Der eine sagt, das ist XL, das ist riesengroß, weil wir müssen ja noch hier in der Datenbank und daran hast du daran gedacht. Und der andere, nee, das können wir doch komplett in der Logikschicht machen, dafür haben wir doch schon eine Klasse. Also wir nutzen wirklich das Gesamtwissen auch über die vorhandene Codebasis, um die beste Lösung zu finden, wie wir es vielleicht umsetzen. Hätte ich es nur einem Entwickler gegeben zur Schätzung, der mit seiner einen Lösung, die er kennt, rangegangen wäre, wäre das vielleicht gar nicht die beste gewesen. Es zeigt sich, dass man zum Teil die Hälfte der Zeit spart, weil irgendeiner im Team die viel bessere Lösung hat, die am Ende noch im Code schöner aussieht und besser wartbar ist und den Code gar nicht so belastet. Aber das kriege ich nicht hin, wenn ich mit einer Einzelperson rede. Du machst das wie immer, gib mir eine Schätzung, fertig. Sondern ich habe ein Team von Menschen gefragt, die zusammen an dieser Idee gearbeitet haben. Dass sie es dann später vielleicht allein programmieren, ist schon wieder zweitrangig. Wichtig ist eben, diesen sehr kreativen Prozess hier von einer Gruppe vielleicht machen zu lassen.
Genau, und mit dieser Information können wir jetzt hergehen und können dann quasi unseren ganzen vielen kleinen Anforderungen in eine Abarbeitungsreihenfolge bringen. Das heißt, in der Story Map haben wir zwar jetzt eine logische Zusammenhänge, welche Anforderungen gehören zu welchen Zielen, wie tragen die zu unserer Vision bei. Das haben wir dort organisiert und diese Ansicht ist auch sehr wichtig, die wollen wir auch in irgendeiner Form behalten. Aber trotzdem brauchen wir jetzt irgendwie eine Reihenfolge, die uns sagt, so, was machen wir jetzt als Erstes und was machen wir als Nächstes. Das heißt, wir würden jetzt beginnen, eine zweite Sicht zu unserer Story Map zu bauen, wo wir dann quasi so eine flache Liste dann haben, wo wir diese Elemente dann drin entsprechend sortiert haben und die dann diese Abarbeitungsreihenfolge in irgendeiner Form vorgibt.
Genau, häufig wird es ja als Priorisierung bezeichnet, aber streng genommen ist es ja eine Abarbeitungsreihenfolge. Und gegen eine Priorisierung ist ja manchmal auf einer Skala 1 bis 4 von super wichtig zu gar nicht wichtig, wobei gar nicht wichtig eigentlich nie verwendet wird. Und dann erfinden Leute ja noch so Skalen drüber. Also auch bei Microsoft heißen ja die schlimmen Bugs mittlerweile Priorität 0 Bugs. Und irgendwann gibt es noch Priorität minus 1 vielleicht, wer weiß. Und hier geht es wirklich um eine Reihenfolge. Also nehmen wir alle möglichen Anforderungen, die wir einbauen könnten, egal zu welchen Zielen, und bringen sie in eine Reihenfolge basierend auf diesen beiden Kriterien, die wir bisher haben, Größe und Kundennutzen. Was ein bisschen in diese beiden Kriterien natürlich noch reinspielt, ist sowas wie Abhängigkeiten, klar. Und es spielt noch rein das Risiko. Das ist aber hoffentlich im Nutzen vielleicht schon so ein bisschen aufgegangen. Also die Dinge, wo ich noch gar nicht weiß, wie wir es technisch umsetzen wollen, sollte ich vielleicht nicht ans Ende schieben. Irgendwie logisch.
Ja. Oder die Dinge, die vielleicht dann unser ganzes Projekt in Frage stellen, wenn das kein Anwender cool findet, dann können wir das ganze Projekt bearbeiten.
Der Klassiker ist immer Performance. Ne? Das ist super Anwendung, sie tut alles, was der Kunde will. Eierlegende Wollmilchsau, alles customizable, super. Ja, ist leider viel zu langsam für den Kundeneinsatz. Das ist ungünstig, wenn man das als letztes, Security sozusagen und Performance als letzte Bausteine unten auf dem Backlog hat.
Genau, und jetzt haben wir quasi diese Abarbeitungsreihenfolge, diese Liste. Und im nächsten Schritt wollen wir jetzt tatsächlich überlegen, wie können wir daraus jetzt sinnvolle Pakete bilden. Was sind sinnvolle Pakete, die wir tatsächlich an unsere Anwender geben können, um Feedback zu erhalten.
Also Pakete, eine Summe an Funktionalität sozusagen, die wir dem Kunden geben, ja.
Genau.
Das Minimalprodukt und womöglich.
Ja, also es gibt ja nicht nur das eine Minimalprodukt, das ist vielleicht, wenn wir ganz auf der grünen Wiese beginnen, dann ist natürlich das die Frage, okay, was müssen wir jetzt wirklich an Minimalfunktionalität einbauen, bis wir das zum ersten Mal unserem Kunden geben. Aber ab diesem Zeitpunkt ist ja immer die Frage, wie müssen wir jetzt bestimmte Anforderungen, bestimmte Funktionalitäten vielleicht auch als Paket schnüren, damit das für den Anwender überhaupt Sinn macht. Das heißt, vielleicht bringen bestimmte Einzelfunktionalitäten für den Anwender gar nichts und wir wollen vielleicht gar nicht, dass er mit diesen Einzelteilen irgendwie konfrontiert wird, bevor nicht auch X und Y dann entsprechend implementiert wurde. Das heißt, wir könnten hergehen und könnten jetzt hier, wie mit diesen Klammern dargestellt, solche Pakete bilden. Hinter diesen Paketen können wir vielleicht sogar auch schon so Ziele definieren, wo wir sagen, okay, was ist die Erwartungshaltung mit diesem Paket, was kann der Anwender tun, zu was wollen wir also dann auch konkret Feedback bekommen. Das heißt, das erste Paket wäre eben das, wir haben uns aus welchen Gründen auch immer entschieden, der Benutzer kann jetzt Systemvokabeln, also Vokabeln, die wir vorgeben, auf einem Windows Phone lernen. Ob die Entscheidung klug ist, das sei mal dahingestellt, aber...
Du meinst jetzt die Phone-Wahl oder... Den Marktführer, ja, ne?
Genau. Ja, genau. Und dann bringen wir als nächstes Paket eben mit rein, dass wir sagen, der Benutzer kann jetzt eben diese Vokabeln auch offline lernen. Dazu brauchen wir eben zwei Features. Wir müssen einmal diese Vokabeln auf das Phone herunterladen können und dort irgendwie offline vorhalten können. Und dann müssen wir unseren Lernmodus natürlich so anpassen, dass er jetzt auch mit dieser Offline-Funktionalität zurechtkommt. Nur Vokabeln herunterzuladen, aber die dann nicht lernen zu können. Also es kommt eine Meldung, Sie haben alle Vokabeln erfolgreich offline heruntergeladen und verfügbar gemacht. Das wird den Anwender vielleicht nicht so motivieren, uns positives Feedback zu geben. Und insofern macht es Sinn, immer solche Pakete zu schnüren. Und da können wir jetzt beispielsweise auch andere Themen mit einfließen lassen, die auch hier auf der Konferenz schon mehrfach genannt wurden. Sowas wie Feature Flex, dass wir sagen, wir können vielleicht dieses Feature tatsächlich schon mit einem Update mit ausliefern. Das ist Teil unseres Pakets, aber es ist eben noch deaktiviert. Und erst wenn der Lernmodus dann entsprechend implementiert wurde, dann wird das Feature auch entsprechend freigeschalten und wir können das herunterladen.
Genau, und wenn ich gerade bei der bestehenden Software gibt es eigentlich drei Typen von Features, die ich einer Software antun kann. Es gibt so richtig coole Features, so Wow-Features, wo der User sagt, wow, das habt ihr aber toll gemacht. Es gibt so normale Features, wo er denkt, ja. Und dann gibt es diese Features, die eigentlich sich schon gewundert hat, warum das noch nie ging. Und irgendwie, vielleicht ist das auch ein Bug, den man von früher noch mitgeschleppt hat, wo er sich freut, dass das endlich korrigiert wurde. Und das sind so die drei Kategorien. Wenn ich also ein Paket für den Kunden schnüre und ich will ein guter Product Owner sein, versuche ich so ein bisschen von allem drin zu haben. Ne? Mindestens ein Feature, wo der Kunde richtig zufrieden ist mit, ein paar Normal-Features und mindestens eine dieser Altlasten, die er schon immer gehasst hat, möglichst ausbauen. Um dann so ein Gleichgewicht zu haben. Also am besten hat man so eine Liste von solchen Dingen immer parat, damit immer ein bisschen was dabei ist in so einem Paket.
Und was wir an der Stelle auch tun können, um eben diese Pakete immer möglichst klein zu halten, damit wir eben schnell an das Feedback kommen, brauchen wir bestimmte Strategien, wo wir sagen, okay, wir können vielleicht eine bestimmte Funktionalität jetzt nicht weglassen. Wir können sie vielleicht aber in einer vereinfachten Form erstmal implementieren, damit wir eben schneller zu dem Feedback kommen und dann das, was wir weggelassen haben, später in einem zweiten Schritt dazufügen. Das heißt, wir können bestimmte Anforderungen einfach kleiner brechen, aufbrechen in entsprechende Sub-Elemente und durch dieses kleiner Brechen können wir besser hergehen und können sagen, von dieser einen Anforderung können wir jetzt wichtige Aspekte von weniger wichtigen Aspekten trennen. Wir können also beispielsweise sagen, in der Funktion, wo wir jetzt eben die Vokabeln herunterladen wollen, müssen wir erstmal im ersten Schritt vielleicht einfach sagen, es werden alle Vokabeln heruntergeladen, die verfügbar sind. Und im zweiten Schritt können wir dann vielleicht irgendwie beginnen auszuwählen, welche Kapitel oder welche Bereiche meiner Vokabeln will ich jetzt wirklich herunterladen. Und wenn wir das also aufsplitten in diese zwei Aspekte, gewinnen wir mehr Flexibilität, um uns stärker auf das zu fokussieren, was wir im Moment benötigen, um das Feedback zu bekommen und andere Dinge wiederum auf später zu verschieben.
Das bringt uns doch direkt zur Frage, Thomas, wie findet das ein normaler User? Also ein User, der eine Liste bekommt, wo er Elemente hinzufügen kann, aber löschen geht noch nicht, findet das wahrscheinlich merkwürdig. Für uns ist es ein fertiges Feature, es ist gut getestet, wir liefern es aus, wir ermitteln das erste Feedback, aber es ist schon irgendwie ungewohnt, das Gefühl, etwas, ich will jetzt nicht sagen halbfertig, aber es ist irgendwie noch nicht ganz, oder? Wie gehen User damit um?
Ja, also ich denke, das ist eine spannende Frage. Ein Stück weit haben wir auch immer diese Diskussion hier zwischen komplett und fertig. Und ich glaube, dass er das tatsächlich so ein bisschen...
In der Reihenfolge ist es ein bisschen blöd nach der Party, so komplett fertig. Ja.
Ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich diese Aspekte unterscheiden müssen, okay, und sagen, okay, was können wir dem Benutzer tatsächlich dann zumuten, was macht für ihn Sinn? Das ist eine wichtige Diskussion, die wir führen müssen, eine Überlegung, die wir für uns anstellen müssen. Aber wir sollten uns auch auf der anderen Seite davon verabschieden, dass wir sagen, okay, erst dann, wenn alles dort drin ist, was wir uns vorstellen, was der Benutzer toll finden könnte, dann sind wir es bereit, es an ihn auszuliefern. Dadurch werden unsere Zyklen natürlich auch wieder viel zu lang. Das heißt, wir müssen irgendwo diesen goldenen Mittelweg finden. Vielleicht finden wir auch zusätzliche Strategien, dem Benutzer vielleicht besser zu erklären, warum jetzt eben das Löschen in seiner Liste noch nicht geht. Vielleicht haben wir einen Löschen-Button, wenn er da draufklickt, sagen wir ihm, sorry, dieses Feature kommt erst später. Wir haben dir aber schon mal diese Funktion der Liste bereitgestellt, dadurch konntest du das schon mal früher nutzen. Weiß ich nicht, ob das für unsere Anwender was ist, wo sie sagen,
ah, jeder zweite Button gar nicht mehr funktioniert, sondern nur sagt, danke, Ihre Stimme wurde gezählt, Sie wollen wahrscheinlich eine Löschfunktion haben, wir nehmen es aus Backlog auf. Ja. Vielleicht müssen wir die noch mit farblich markieren, diese Buttons, damit er nicht komplett traurig ist. Er denkt, Das kann die Software schon alles. Ja.
Vielleicht haben wir auch verschiedene Varianten unserer Software mit verschiedenen Reifengraden, wo der Benutzer entscheiden kann, möchte er jetzt quasi immer die neuesten Funktionen schon bekommen, auch wenn sie tatsächlich an der Stelle noch nicht komplett sind. Und der andere sagt, nee, also mit so Kram, da will ich gar nicht arbeiten, da ärgere ich mich ständig nur. Ich möchte jetzt vielleicht die Version, wo die Features dann nur freigeschaltet sind, wenn sie auch wirklich so weit komplett sind, dass der Anwender sagt, ja, das passt.
Es bieten ja immer mehr Programme letztlich an, ne, dass man wirklich wählen kann, will ich immer die allerneuesten Versionen haben oder will ich möglichst spät die Updates bekommen. Und da gibt es wirklich verschiedene Typen an den Usern. Ne?
Genau. Ja. Aber entscheidend ist hier an der Stelle auch wiederum, dass wir sagen, selbst wenn bestimmte Funktionalität fehlt, die Funktionalität, die drin ist, die muss fertig sein, im Sinne, sie ist getestet, sie funktioniert stabil. Wir haben ein gutes Gewissen, dass der Benutzer mit dieser Funktionalität arbeitet und sagen, wenn du irgendwas findest, das, wo sich diese Software nicht so verhält, wie du es erwarten würdest, dann gib uns Feedback. Nicht für Sachen vielleicht so sehr, die dir noch fehlen, sondern wo du sagst, okay, ich habe jetzt auf den Button draufgeklickt und die Anwendung ist abgestürzt, dann sagen wir klipp und klar, das ist etwas, das wir nicht erwarten würden. Wir brauchen dieses Feedback, weil da wollen wir natürlich tatsächlich auch drangehen und das korrigieren.
Genau, also wir bauen die Software nicht funktional komplett. Wir zielen eher immer auf ein Minimum, um uns eine Frage zu beantworten, um eine Hypothese zu bestätigen. Das, was wir aber dem Kunden geben, ist softwaretechnisch gesehen fertig. Also getestet, aufgeräumt, nichts mehr offen, was ich noch ein paar Wochen später hinten reinschieben möchte. Also Security nachbauen oder Performance Tuning erst die letzte Woche. Das ist alles schon durch. Also wenn irgendwas auffällig ist, ist es ganz klar ein Fehler.
Genau, und jetzt können wir das, was wir jetzt beschrieben haben, dieses Backlog, das ja zum einen diese hierarchische Darstellung hat und auf der anderen Seite aber auch so eine Abarbeitungsreihenfolge wiedergibt, das können wir sehr schön mit dem TFS abbilden.
Das heißt, ich glaube, es ist erst einmal schwer, ein Tool zu haben, was eben mehrere Ebenen abbilden kann und gleichzeitig eine Abarbeitungsreihenfolge. Und da gibt es halt verschiedene Ideen, wie man sowas machen kann. Und eben Microsoft hat sich für eine entschieden, ja, die im TFS eingebaut ist. Aber es ist generell erstmal nicht einfach. Gerade wenn ich sehr, sehr lange Listen habe, wird es halt sehr unübersichtlich. Auch ein Geheimtipp in der Backlog-Verwaltung, einfach keine langen Listen haben. Ja, wenn ich Dinge habe, von denen ich jetzt schon weiß, die werde ich in den nächsten 3 Monaten nicht machen. Aber ich trage sie in eine große Liste ein, habe ich irgendwann eine noch größere Liste, irgendwann eine sehr, sehr große Liste. Und ich leide jeden Tag an der langen Liste von Elementen, von denen ich weiß, ich werde sie die nächsten 3 Monate nicht anfassen. Und da gibt es unterschiedliche Strategien, wie man damit umgeht. Ein Product Manager bei Microsoft sagte mir mal, ich packe die Dinge einfach in eine große Word-Datei, wenn ich weiß, die machen wir eh in den nächsten 3 Monaten nicht. Falls ich sie jemals brauchen sollte, hole ich sie wieder aus dieser Word-Datei raus. Er ist noch nie in diese Word-Datei gegangen, um wieder was rauszuholen, weil natürlich immer neue Sachen reinkamen. Aber dafür sind seine Listen alle relativ schön klein und er verheddert sich nicht in irgendwie unzähligen hunderten Elementen. Ist einer der wichtigsten Tipps eigentlich für die Backlog-Verwaltung, egal mit welchem Tool auf der Welt.
Ja, und wir können natürlich auch hier wiederum diese Kombination verwenden, dass wir eben die Story-Map beispielsweise an der Wand haben, die uns dann diese Orientierung gibt, den Überblick gibt und wir haben im Tool, im TFS, diese Elemente dann elektronisch abgebildet. Muss dann eben überlegen, wie kann ich das synchronisieren. Aber ich bin auch ein Fan davon, tatsächlich mit Zetteln an der Wand zu arbeiten. Es gibt nochmal ein ganz anderes Feeling. Es gibt einfach einen besseren Überblick. Ich habe noch keinen Monitor gefunden, der das wirklich dann auch so gut wiedergeben kann, den gleichen Überblick, der einfach dann auch die Größe hat wie eine gute, schöne Wand.
Es gibt schon einen, aber den kann ich mir nicht leisten. Genau.
So, wollen wir jetzt das kurz live zeigen oder zeigen wir ein paar Screenshots?
Wir haben noch 10 Minuten.
Okay,
das heißt, ich würde sagen, nicht live.
Wir zeigen Screenshots. Das heißt, wir haben hier jetzt im TFS erstmal die oberste Ebene. Jetzt in diesem Fall sind es eben die Epics, wo wir sagen, das könnten unsere Ziele sein, die wir auf der Storymap abgebildet haben. Wir haben dann die Ziele heruntergebrochen in die einzelnen Anforderungsbereiche, die wir also in unserer Storymap dort mit grün dargestellt hatten, und können dann das Ganze nochmal auf eine Ebene weiter herunterbrechen, wo jetzt tatsächlich diese einzelnen konkreten Anforderungen abgebildet werden, diese Product Backlog Items, die wir dann dort haben. Das heißt, genau diese Hierarchie, die wir in unserer Storymap haben, können wir hier jetzt 1:1 im TFS abbilden. Und wir können dann hergehen und können diese hierarchische Struktur jetzt in ein flaches Backlog bringen, das die Abarbeitungsreihenfolge vorgibt, weil wir wollen jetzt ja eben nicht das von oben nach unten abarbeiten. Dann würden wir sonst erstmal alles machen, was wir irgendwie sehen, was wir in den Basics tun können. Und dann würden wir erst zu dem ersten Ziel kommen. Und das war das, was wir gerade eben erläutert haben, dass wir das eben nicht tun wollen. Wir wollen ja in den Basics nur so viel tun, wie unbedingt notwendig, um möglichst schnell zu einem ersten Ziel zu gelangen und dort einzelne Dinge zu tun. Das heißt, wir werden jetzt ein flaches Backlog erstellen, das eine andere Reihenfolge der einzelnen Elemente darstellt, wie wir es hier in dieser hierarchischen Sicht dann haben. Und dort sind wir jetzt also frei, unabhängig von der Hierarchie, diese Elemente dann zu sortieren.
Genau, es ist eigentlich also eine kombinierte Ansicht, und ob das jetzt der intuitivste Ansatz ist, weiß ich nicht, über diese Schalter da das umzustellen, aber letztlich wechsle ich zwischen der flachen Abarbeitungsliste und der hierarchischen Planungsansicht, wo wir eben im Prinzip die Storymap abgebildet haben, hin und her, und das ist auch ein permanentes Hin- und Herwechsel. Manchmal will ich den Kontext haben, manchmal will ich eine Reihenfolge bestimmen, hin und her.
Ja, jetzt haben wir relativ viel über den Planungsprozess gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch uns mal anschauen, wie können wir jetzt tatsächlich diesen Kundennutzen, den wir jetzt versucht haben, möglichst gut zu identifizieren und zu organisieren, wie können wir denn tatsächlich auch umsetzen, wie können wir denn realisieren. Und wir würden jetzt hier einfach mal ein Beispiel von Scrum aufzeigen, wie sowas dann aussehen könnte. Es gibt natürlich auch andere Methoden, das zu tun und umzusetzen. Das ist kein Problem, das sind wir jetzt nicht auf Scrum fixiert, aber das ist vielleicht einfach mal ein gutes Beispiel, wo man das dann zeigen kann. Das heißt, im ersten Schritt haben wir in Scrum jemand, der sich um diesen Kundennutzen tatsächlich kümmert, der für den Kundennutzen zuständig ist. Es gibt eine dedizierte Rolle in Scrum.
Der Product Owner, die Rolle, die bei vielen Teams auch leider fehlt und daran Scrum gerne schon mal zugrunde geht. Genau, Product Owner. Der Name ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt, weil jeder will ja auch der Product Owner sein am liebsten, nur keiner will diese Aufgabe übernehmen, die er eigentlich zu tun hat. Es ist eigentlich der, der den Produktmehrwert maximiert, diesen Nutzen, diesen Business Value hochhält. Er ist offiziell also der Produktmehrwertmaximierer. Dazu muss er gleichzeitig natürlich der sein, der den Kunden und den User versteht, sonst wird es ja schwierig zu sagen, was ist wirklich wichtig fürs Unternehmen, für den User. Also er ist also per Voraussetzung Kundenflüsterer, er versteht den Kunden besser als der Kunde sich selbst im Idealfall, aber er ist eben dieser Produktmehrwertmaximierer. Und das ist auch sein Fokus und nichts anderes ist sein Fokus. Er ist kein Projektleiter, er ist kein People Manager, er soll den ganzen Tag sich nur überlegen, wenn wir jetzt nur eine Sache einbauen könnten in die Software, was wäre die allerwichtigste? Er guckt sich die Größe an, er guckt sich die Wichtigkeit an und entscheidet dies.
Also was ich in Scrum an der Stelle auch immer spannend finde, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir sagen, der Product Owner ist für die Maximierung des Kundennutzens zuständig, aber eigentlich sind alle im Scrum-Team dafür verantwortlich. Das heißt, auch die Entwickler beispielsweise dürfen sich an der Stelle nicht zurücklehnen und sagen, ja, wenn der Product Owner uns da einfach die falschen Prioritäten vorgibt, dann können wir ja nichts dafür, dass unsere Kunden das Produkt nicht lieben, sondern wir wollen bewusst, dass sich alle verantwortlich fühlen und dass die Entwickler auch aktiv nachfragen. Lieber Product Owner, bist du wirklich sicher, dass wir das jetzt implementieren sollten? Ist das wirklich das Wichtigste, das wir brauchen? Erklär uns mal ein bisschen mehr drüber, weil wir glauben, wir sollten eigentlich im Moment was ganz anderes tun. Das würde unseren Kunden viel mehr bringen. Diese Form des Dialogs, der Diskussion wollen wir. Wir wollen nicht einen, der sagt, ich weiß Bescheid, wie es funktionieren sollte und ich gebe vor, was wir jetzt machen und die anderen setzen es einfach um.
wenn ich in einem Entwicklungsteam bin, das eigentlich ja nur für die Abarbeitung irgendwelcher Anforderungen verantwortlich ist, dann muss ich, um diesen Kundennutzen überhaupt rauszufinden, auch immer häufig die Warum-Frage stellen. Das würde auch der Product Owner in Scrum machen. Und wir nehmen nicht einfach eine Anforderung auf, du hättest gerne eine neue Spalte, schön, sondern wir fragen, warum? Welches Problem willst du damit eigentlich lösen? Und dann sagt er vielleicht, ich will die und die Frage aus der Ansicht beantworten. Sag ich, nein, das ist doch die völlig falsche Ansicht dafür. Eigentlich brauchst du eine neue Ansicht, die genau auf dein Problem zugeschnitten ist. Vielleicht muss doch ein ganz anderes Control rein und nicht die Tabelle, die wir schon mit drei anderen Dingen überladen haben. Das heißt, um wirklich eine kluge Lösung zu definieren, um wirklich rauszufinden, was ist der Mehrwert von etwas, muss ich stärker hinterfragen, warum willst du das? Ja, ich habe verstanden, du willst eine neue Spalte, aber was ist eigentlich die Frage, die du beantworten willst?
Und das sind diese Diskussionen, die wir typischerweise in diesem Backlog-Refinement-Prozess in Scrum lösen, wo sich also das Development-Team mit dem Product Owner trifft, um genau diese Fragen zu diskutieren und das Product Backlog dann quasi auf Basis dieser Diskussion entsprechend weiterentwickelt. Wir haben im Sprint Planning, wo wir also gemeinsam entscheiden, worauf wollen wir uns im nächsten Sprint fokussieren, was können wir dort bieten. Wie können wir also beispielsweise aus unserem flachen Backlog diese Pakete machen? Können wir ein oder sogar zwei oder drei dieser Pakete, die wir gebildet haben, im nächsten Sprint fertigstellen und dem Kunden ausliefern? Das machen wir in dem Sprint Planning. Und idealerweise haben wir nach dem Sprint Planning ein Sprintziel, das beschreibt, was wollen wir mit diesem Sprint erreichen? Wie können wir auch für uns erkennen, ob dieser Sprint erfolgreich war oder nicht. Einfach zu sagen, ja, wir haben alle PBIs, die wir ausgewählt haben, auf Done bekommen, das genügt uns an der Stelle nicht. Sondern wir wollen sagen, ja, der Anwender kann beispielsweise nach diesem Sprint offline lernen. Das wäre beispielsweise so ein Sprintziel. Und das Team entwickelt dieses Sprintziel mit dem Product Owner. Und wir können daran messen, wo stehen wir.
Das Sprintziel erinnert uns auch wieder an den Mehrwert, ne? Warum wir das eigentlich machen,
genau.
Wo die einzelnen PBIs jetzt schon sehr klein und sperrig sind. Ne? Wir wollen da einen neuen Button, da eine neue Spalte, die soll gehen. Und dass wir wirklich nochmal wissen, okay, was sind die wirklich wichtigen Sachen davon? Am Ende des Sprints soll der Offline-Modus funktionieren. Es muss nicht alles gehen, aber es muss zumindest einen Fall geben, wo es funktioniert, dass wir richtiges Feedback bekommen.
Ja, und dieses Sprintziel hilft uns dann auch beispielsweise im Sprint, wenn wir also zum Daily Scrum uns treffen jeden Tag, können wir hinterfragen, wie gut stehen wir in diesem Sprint? Werden wir unser Sprintziel erreichen? Wie müssen wir uns als Team organisieren, dass wir unser Sprintziel umgesetzt bekommen? Was sind die Dinge, die noch fehlen? Wer könnte was davon übernehmen? Alles das hilft uns tatsächlich auch im Sprint, uns immer wieder auf den Kundennutzen zu fokussieren. Dass wir eben keine reines Abarbeitungsteam sind, das sagt, okay, wir haben hier ein paar Tasks für uns definiert, die müssen wir jetzt einfach der Reihe nach abarbeiten, sondern wir sind ein Entwicklungsteam, das Kundennutzen liefern will. Und dazu brauchen wir immer wieder auch diese Orientierung, weil wenn ich als Entwickler allein vor meinem Entwicklungs-PC sitze, dann gucke ich eben, dass der Code läuft, dass ich die Task abgearbeitet kriege. Und deswegen halten wir es für wichtig, dass wir im Daily Scrum auch immer wieder diesen Kundennutzen mit auf die Tagesordnung bringen und die Leute nochmal kurz da dran erinnern, warum tun wir das?
Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert im Sprint, etwas dauert länger. Was ist wichtiger, irgendwie eine Stundenzahl zu erhöhen und dem Chef mitzuteilen, das dauert 2,5 Stunden voraussichtlich nach neuer Planung länger? Oder sich vielleicht die Frage zu stellen, ist das Sprintziel in Gefahr? Wenn ja, Product Owner Bescheid geben, wenn nein, ist es vielleicht nicht so schlimm. Ich finde einen kritischen Bug in einem ganz anderen Modul in meiner Software. Hindert mich das, mein Sprintziel zu erreichen oder uns als Team oder nicht? Ich habe also immer die Möglichkeit, das Sprintziel dazu zu nehmen, um die Frage zu beantworten, ist das wichtig, was ich gerade tue? Ist das schlimm, was gerade passiert ist? Ist es schlimm, dass das hier gerade länger dauert? Solange wir das Sprintziel erreichen, ist es keine Katastrophe.
Und natürlich auch beim Testen sollte das immer wieder der Fokus sein, dass ich sage, was wollten wir eigentlich hier an der Stelle erreichen? Und ich teste, haben wir tatsächlich das, können wir diese Funktionalität bereitstellen? Tut die Software das, was wir erreichen wollten? Kann der Anwender jetzt tatsächlich offline lernen mit diesem System? Das ist ein Fokus, den wir dann durch das Sprintziel auch nochmal beim Testen bekommen. Und dann eben zum Ende des Sprints haben wir ein Review, wo wir tatsächlich vorstellen, was wir erreicht haben. Wir haben idealerweise Stakeholder, vielleicht sogar Kunden, Anwender unserer Software mit in diesem Meeting, sagen, das haben wir in diesem Sprint gebaut, gebt uns Feedback und lasst uns darüber diskutieren, ausgehend von dem, wo wir heute stehen. Was ist der nächste Schritt, den wir tun wollen? Was ist der nächste Bereich, in den wir investieren sollten, der uns am meisten Kundennutzen tatsächlich bringt? Das heißt, man sieht hier, dass es ganz viele Aspekte in Scrum gibt, die immer wieder auf diesen Kundennutzen auch zurückgehen. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn man im Team das Mindset dafür etabliert und nicht nur die reinen Mechanismen lebt. Wenn man eben sagt, okay, wir treffen uns nicht jeden Tag zu einem Daily Scrum, nur weil es im Scrum Guide eben so festgeschrieben steht, wenn nicht jeder einfach nur stupide diese drei Fragen beantwortet, sondern wenn wir sagen, wir haben genau diese Fokussierung auf den Kundennutzen. Das ist genau das, weshalb wir als Softwareentwickler ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Wir sind nicht da, um irgendwelche Tasks auf erledigt zu setzen, sondern unsere Mission ist es, dass wir mit der Software, die wir bauen, für irgendjemand das Leben ein kleines Stück einfacher oder besser machen wollen.
Wenn wir unseren Prozess wirklich nach Kundennutzen ausrichten, was letztlich passiert ist, dass wir immer an den wichtigsten Dingen arbeiten fürs Unternehmen. Es wirkt also so, als würden wir auch viel mehr schaffen, weil wir sonst ja früher an irgendwelchen unwichtigen Dingen einfach gearbeitet haben oder nicht ganz so hoch. Also ich meine, alles ist ja wichtig, aber es gibt wichtige und sehr, sehr wichtige Dinge halt. Und letzten Endes schaffen wir es mit den gleichen Leuten, den gleichen Ressourcen, mehr zu erreichen, nur weil wir eben die Anforderungen cleverer organisiert haben, die Reihenfolge anders organisiert haben, das wirklich Wichtigste zuerst abarbeiten. Und dadurch schaffen wir mehr mit den gleichen Leuten. Und das ist auch der Hintergedanke bei Scrum ein Stück weit gewesen. Und viele bei Scrum nehmen einfach ihre Requirements-Liste, wie sie heute ist, wo immer das ganze Modul erstmal runtergeschrieben wird und gar nicht nach Mehrwert wirklich sortiert wird. Und das ist natürlich den Kampf kann man nicht gewinnen, weil alle Requirements kriegen wir, so viele Leute haben wir nicht, können wir nie einbauen. Gut, genau. Apropos Ende des Sprints, wir sind auch schon am Ende unseres Sprints.
Genau, vielleicht magst du noch kurz ein Fazit ziehen des Vortrags. Wir hatten ja
hab zuvor grad,
ein paar Ziele.
Das ist es doch. Kundennutzen, Kundennutzen, Kundennutzen. Wir können mehr erreichen mit den gleichen Leuten mit der gleichen Zeit. Wir müssen nicht schneller arbeiten, wir müssen nicht länger arbeiten. Wir brauchen aber jemanden, der sich darum kümmert. Das muss jemand sein, der nicht 10 andere Dinge noch in der Firma macht, der den Kundennutzen rausfindet, anhand von Zielen zum Beispiel, wie wir es hier gemacht haben, und danach wirklich priorisiert. Wir wollen sicher sein, dass das, woran wir jetzt gerade arbeiten, wirklich das Sinnvollste und Wichtigste für unser Unternehmen ist. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Und dadurch erkaufen wir uns auch ein bisschen Zeit, weil wir immer am wichtigsten arbeiten, um auch die ganzen anderen DevOps-Themen mitzubearbeiten.
Genau, und das ist, wie gesagt, genau der Punkt, weshalb wir glauben, dass Agilität auch die Basis für DevOps ist. Nur dann, wenn wir es schaffen, uns genau so zu organisieren, wenn wir diesen Fokus auf den Kundennutzen haben, werden wir es schaffen, das gesamte Unternehmen auch darauf auszurichten, dass wir in kurzen Zyklen lernen, wo können wir denn unseren Anwendern den meisten Nutzen bieten, wie können wir als Unternehmen am besten profitieren von dem, was die Softwareentwicklung tut und wie müssen wir den Gesamtprozess über das gesamte Unternehmen organisieren. Das wird nur funktionieren, wenn wir als Kern dafür Agilität bei uns etabliert haben.
Hausaufgabe für die nächste ALMDs. Wer von euch direkt Requirements entgegennimmt und er weiß schon, er wird sie in den nächsten 3 Monaten nicht bearbeiten können, schreibt zurück, tut mir leid, es ist nicht realistisch für die nächsten 3 Monate, wir nehmen es nicht auf. Das ist hart, die Leute, die euch anschreiben, werden es nicht verstehen. Versucht's mal, es ist ein schönes Gefühl. Listen verwalten macht keinen Spaß. Vielen lieben Dank, viel Spaß und wie gesagt, wir sind noch hier, auch die ganze Mittagspause, gerne Feedback. Danke.
Danke.
Viel Erfolg.
Schön.